Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Ja, mein Name ist Clemens Williges. Ich darf hier allererst mal als Gastmoderator für Deep Red Radio, den führenden deutschen Genre-Podcast, antreten. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, dessen Veröffentlichungen ich seit 15 Jahren kaufe. Und ich freue mich, dass ich hier auf der Cinestrange in Braunschweig ihn persönlich kennenlernen darf. Hallo Ivo.
Hallo Clemens.
Ja Ivo, bevor wir über deine Produkte reden, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und deine Rolle bei Anolis.
Ach, kannst du nicht einfach den Katalog lesen und das abschreiben? Also ich meine, da steht doch alles drin. Nee. ist tatsächlich aber so, wie es im Katalog auch geschrieben ist, auch wenn es da so witzig drinsteht. Ich habe als Kind mit Gusto mir die Titelbilder von den ganzen Groschenromanen angeschaut. Hier hast du ja zum Beispiel jetzt hier gerade sowas wie Comtesse des Grauens liegen. Das kommt dem sehr nahe, was wir damals an Zeichnungen da drauf hatten. Es heißt leicht bekleidete Frauen, Monster und so weiter. Und wollte sofort natürlich dann lesen lernen. Wie wohlgemerkt, das war dann so im Alter 4 bis 5, ne, wurde meine Tante das Zeug gesammelt. War also richtig genial. Und das hat natürlich irgendwie so den Grundstein für Horrorfan gelegt. Dann natürlich im Fernsehen die ersten Sachen geguckt. Und in den Anfang der 90er dann beim kleinen Fernsehen namens Morgengrauen mit eingestiegen. Dann fast zeitgleich auch das Xtro, was unter anderem ja am Abschluss dann auch noch der Christian Alward, den ihr alle als Regisseur sehr wahrscheinlich kennt, gemacht hat. Über die Connection da sich mit Leuten getroffen, die auch riesige Fans sind, die gerne selber eigentlich Sachen rausbringen wollen von Fans für Fans. Das war immer so unser Motto. Am Anfang war Mitarbeit bei Dragon Film Entertainment. Da habe ich viel Bonus gemacht für die Laserdiscs, die rausgekommen sind. Und um die Jahrtausendwende habe ich dann meinen alten Job, den ich hatte, ich habe in der Firma die Lampen verkauft, gearbeitet gehabt, 10 Jahre lang, aufgegeben und habe mich dann mit meinen jetzigen beiden Chefs zusammengetan und haben wir Anolis gegründet. Wobei ich also ganz klar, ich bin da jetzt nicht der Chef. Ich bin simpelst einfach ein Angestellter. Nenne mich Product Manager, groß hochtrabend, gut Deutsch, Mädchen für alles, und das mache ich jetzt seit um die 16, 17 Jahre.
Naja, aber du bist schon letztlich für uns Fans das Gesicht von Anolis. Wir lesen deine Beiträge früher in DVD-Foren, jetzt auf Facebook, und du hältst uns immer auf dem Laufenden.
Das ist halt das, was ich eigentlich ganz gerne mache. Also in dem Moment so ein bisschen Public Relation und die Orga. Also das ist so, dass das alles hinkommt, dass das alles abläuft, wie es sein soll. Und dazu gehört natürlich auch mit der Presse zusammenzuarbeiten, also hier auch mit Deep Red Radio schon seit geraumer Zeit und eben auch mit den Fans und denen Rede und Antwort zu stehen. Weil ich denke, das ist schon gewisserweise wichtig bei den Produkten, die wir machen, weil das ja nicht eben so Allerweltsprodukte sind, die einfach im Laden stehen, sondern man kann sie halt nur über Mailorder beziehen, den Großteil, was wir rausbringen. Und da heißt es natürlich dann auch mal sagen, warum denn? Ja, und ich denke, das liegt mir schon irgendwo.
Ja, zu dem Thema warum denn, das ist eine gute Überleitung zu eurer Produktpalette. Weil ich finde es schon spannend, ihr habt um die Jahrtausendwende, als es so der Übergang war von der VHS zum DVD, und dann würde ich mal sagen, 10 Jahre kann man sagen, war die DVD ein Massenmedium, und so spätestens ab 2009, 2010 brachen dann ja die Verkäufe ein, und inzwischen seid ihr ja ein Liebhaberlabel für Liebhaber. Aber angefangen habt ihr, würde ich mal sagen, das, wofür ihr heute steht, hat angefangen mit eurer Hammer-Reihe. Frankenstein schuf ein Weib.
Ist per se nicht ganz so richtig, weil wir vorher eigentlich schon mit unserer Anolis-Serie losgelegt hatten auf DVD, wo dann schon diverse Titel, genau, da sieht man gerade die 3 Gesichter der Furcht, zeigt mir gerade der Clemens, und mit der wir eigentlich mal geplant hatten, so etwas zu machen wie die Criterion Collection. Und das hat ja auch für viele Sachen, also gerade unsere El Dia de la Bestia-Veröffentlichung, der erste Titel überhaupt aus der Reihe, galt bei vielen Leuten als die Edition überhaupt vom Film. Ich habe bin hin und weg gewesen, als ich mal in Spanien war, habe da Guillermo del Toro getroffen, der das Ding überreicht bekommen und hat mir gesagt, das ist die beste Edition, die er von dem Film in den Händen hält. Das war halt 2001, ist jetzt viel Zeit und viel Wasser den Fluss runter und viel Blut durch die Adern und so weiter, aber das ist natürlich etwas, wo du sagst, ey, klasse. In dem Zeitraum in Cannes gewesen, die Nachricht bekommen, Hammer hat ein Paket zusammengestellt, kann man erwerben. Ehrlich gesagt, keiner von uns hat wirklich geglaubt, wir kriegen das, weil ich meine, du hast mit Hammer einen Riesennamen, oder so dachten wir. Und haben uns mit denen getroffen, haben denen unser Konzept vorgestellt, was wir gerne machen würden. Und im Endeffekt hat das wohl überzeugt. Und klar, also das ist natürlich so ein Aushängeschild, als wir das gestartet haben. Bedauerlicherweise aber auch eher das Negativ-Aushängeschild. Also die Editionen selber sind natürlich bei den Fans gut angesehen, für uns aber finanziell ein arger Rückschlag gewesen. Ja, muss man ganz klar sagen.
Oh, also ich bin absolut begeistert, weil, na gut, inzwischen ist viel in der Technik passiert, aber damals war eben diese erste DVD Frankenstein Schuf ein Weib einfach technisch, ja, das Nonplusultra, und auch was Bonusmaterial angeht. Aber ich vermute mal, das Problem war, dass ja gleichzeitig die Majors, Warner und Sony jeweils ihre Hammer-Titel veröffentlicht haben. Alle ohne Bonusmaterial, aber dafür wesentlich günstiger, ne?
Nee, gar nicht mal. Also ironischerweise war das sehr vergleichbar gewesen. Das heißt, einerseits von den Preisen, die haben ziemlich gleich gekostet. Bloß, dass eben die Majors keinen Bonus drauf hatten, wie du schon gesagt hast. Aber auch, wir haben damals uns die GFK-Zahlen angeguckt, eben selbe Stückzahlen erreicht haben. Also auch eine, zumindest was die Standardtitel anging. Das heißt natürlich, ein Dracula ist einfach ein Titel, der verkauft sich erstmal in ganz anderen Dimensionen. Aber die anderen Sachen von denen, die sie hatten, auch geht es auch bei den Frankenstein leider schon los, liegen alle im doch eher kleinen vierstelligen Bereich. Ja? Und davon hat keiner gerechnet. Weil wir dachten, naja, Frankenstein ist ein Household Name, wie man so schön sagt. Ja, kennt jeder, will jeder, da spielt Cushing mit. Das ist ein riesen Name für die ganzen Genre-Fans, ging nicht so halt eben weg. Und das war unsere erste Lektion, wo wir gelernt haben, diese Schiene, die Majors fahren, die funktioniert für uns einfach nicht. Ja, weil die Majors machen ihr Geld mit anderen Produkten. Wenn so ein Titel wie ein Frankenstein oder ein Dracula theoretisch für die finanziell hinten überfällt, ist denen das egal. Ich meine, die bringen im Monat, keine Ahnung, 15, 20 Titel raus und haben dabei immer irgendeinen Blockbuster und der verkauft sich 200, 300, 400.000 Mal und hat da wahrscheinlich im Kino schon das Geld eingespielt und nimmt mit dem, was er da noch macht, die alle gerade mit. Ja, aber das haben wir natürlich nicht.
Ja, aber du sagst, ihr habt die Lektion gelernt. Aber ich muss mal ganz kritisch nachfragen, geht ja um eine DVD, die auch schon ein bisschen älter ist. Für mich aus Fansicht, der also einfach immer das Beste haben möchte, war die British Horror Classics ein kleiner Schritt rückwärts. Ich hatte das Gefühl, dass ihr da, was Technik und Bonus angeht, ein bisschen abgespeckt habt. Sehe ich das richtig?
Weniger die Technik, wobei man ganz klar sagen muss, in der Regel sind wir ja immer darauf angewiesen, was uns die Lizenzgeber geben, ja. Weil wir kommen ja nicht unbedingt immer an das Originalmaterial dran und können nicht immer eine Abtastung machen. Das ist in, ich sag mal, 95% der Fälle geht das einfach gar nicht. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, was kriegen wir. Bei den British Splatter Classics, die stammen aus einem anderen Rechtestock zum Großteil, vom anderen Lizenzgeber, der sich jetzt zum Beispiel nicht so ganz die Mühe gemacht hat, wie jetzt hier Hammer, die das selber damals eben wieder als Brand etablieren wollten. Also die sind ganz klar damit rausgegangen, Hammer ist wieder da, ja. Kommen erstmal die Klassiker, wir wollen dann auch wieder was Neues machen und so, also dann auch, ne, und also neue Produktionen, aber mit dem Stil der alten Filme. Das ist bei diesen hier jetzt nicht der Fall gewesen. Diese British Splatter Classics sind zusammengesammelt aus allen möglichen Libraries. Deswegen kamen die auch, obwohl hier Hammer-Sachen mit dabei sind, dann eben nicht mehr mit rein, weil wir diese 20 Titel bei Hammer hatten. Dann war das Ding mehr oder weniger abgeschlossen. Und das kam danach. Und wir haben gesagt, naja, das Rückenbild ist fertig, wir können es nicht mehr rein, dann lass uns was anderes, also eine andere Reihe machen. Und klar, die Verkaufszahlen haben natürlich gezeigt, okay, das man muss sehen, wo man das Geld reinsteckt. Und deswegen hatten wir hier dann tatsächlich da und dort leicht abgespeckt. Allerdings jetzt auch teilweise aus gezwungenen Umständen, weil es gab halt auch nichts. Also die, was hier drauf ist, die Leute haben ja weiterhin, der Uwe Sommerlath hat mitgemacht, der Uwe Huber hat mitgemacht bei so Sachen, haben uns Booklet-Texte geschrieben, hat uns Bilder gegeben. Aber natürlich, viele von den Leuten hast du dem Zeitpunkt nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt, muss ich nochmal gucken, ist so lange her. Wir haben hier zum Beispiel auch das Interview mit Ingrid Pitt, das meines Wissens auf dem Manchester Film Festival aufgenommen wurde, ist drauf. Das war halt das, was es gab. Ja, jetzt hier bei den, wenn wir jetzt Hammer neu rausbringen, hat sich jetzt Hammer auch wieder Gedanken gemacht, dass wir das, dass sie das Ganze nochmal toppen und haben selber angefangen, zusammen mit ihrem Chronist, wenn man so will, Markus Hearn, da nochmal richtig Material zu produzieren. Teilweise sind wir da mit eingestiegen, als Dokus noch nicht fertig waren. Das heißt, also dann haben wir die co-produziert. War zum Beispiel beim Schwarzen Reptil zum Beispiel so gewesen. Gibt es eine Doku drauf, die haben wir co-produziert. Ja, aber hier ist ganz klar, das war zum Zeitpunkt, wo wir das alles noch nicht hatten und sind halt auf Materialien angewiesen gewesen, die wir irgendwoher noch lizenzieren konnten. Aber es gab halt damals nicht so viel. Das muss man ganz klar sagen, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist, hier gab es von Hammer, bei der Hammer-Reihe gab es schon ein bisschen was. Beim British Splatter Classics gab es leider nicht so viel.
Okay, und nun bewegen wir uns langsam in die Gegenwart von Anolis. Eine DVD, die mir persönlich am Herzen liegt, ist Der Vampir von Notre Dame. Also erstens, dass ich diesen Film, den ich aus Dokus kannte, aber unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass ich den irgendwann mal sehen darf. Aber was ihr da an Bonusmaterial draufgepackt habt, das ist der Hammer. Eine eigene Doku produziert, ne?
Das war jetzt bei Vampir von Notre Dame aber in gewisser Maßen eine Ausnahme, ein Riesenzufall. Wir hatten die Info gehabt, dass Paul Müller noch leben sollte. Und ein früher Mitarbeiter von uns hat dann sich den Spaß gemacht, hat sich das römische Telefonbuch rausgesucht. Römische Telefonbuch? Das Rom-Telefonbuch? Okay,
das Telefonbuch, ich denke, ihr wisst, was
das Telefonbuch von Rom, ja, ich glaube, das hört sich besser an, rausgesucht und hat da, weil es hieß, er wohnt da, und hat drei Paul Müller da drin gefunden und hat die einfach angerufen. Und einer davon war es dann eben. Und obwohl der liebe Mann schon über 80 war, ist er halt noch relativ gut mit dabei und hat sich riesig über dieses Interesse gefreut. Und dann sind Kollegen von mir rüber und haben den da getroffen, haben da so ein Wochenende mit ihm verbracht, viele Bilder angeguckt, viele Aufnahmen gemacht. Und klar, das kann man dann zu so einer Doku machen. Aber das ist jetzt wirklich eine extreme Ausnahme, weil ich meine, bei Filmen aus den 50ern sind Gros der Leute verstorben oder aber selbst wenn sie am Leben sind, und das merkt man immer wieder, wenn Leute viel gedreht haben, und Paul Müller hat auch extrem viel gedreht, aber immerhin, der kann sich noch erinnern, die Leute können sich meistens dann nicht mehr, weil es war ein Job unter vielen, ja, auf zum nächsten Set und dann war es das. Da haben viele Leute leider nicht mehr das Wissen zu nach 50 Jahren, ne?
Ja, aber diese Paul Müller-Doku, die war faszinierend, weil man erlebt einen Mann, den man persönlich nie so wahrgenommen hat, der aber offensichtlich immer, wo Filmgeschichte geschrieben wurde, war er irgendwie so nebenbei dabei. No?
Genau, so wie der 100-Jährige, der aus dem Fenster sprang. Genau.
Ja, nun lass uns vielleicht auf das kommen, was die Fans von heute am meisten interessiert. Natürlich die Galerie des Grauens. Und mit der habt ihr ja, würde ich als Fan so sagen, also ihr wart so der Trailblazer für DVD und Blu-ray als Liebhabermedium gegen das Streaming-Angebot. Kann man das so sagen?
Ja gut, zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, gab es bei uns auch, glaube ich, das Streaming-Angebot noch nicht so, dass wir da gar nicht gegen anstehen oder angehen mussten. Als, ich meine, die erste Galeriebox ist jetzt über 5 Jahre her, da hast du Netflix noch nicht bei uns gehabt, ein Amazon Prime gab es nicht, Sachen wie Maxdome waren, glaube ich, sehr, sehr klein gewesen und du hattest eigentlich nur so Pay-TV in Form von Sky, ist ja auch weiterhin der einzige Pay-TV-Sender, den wir haben. Das war es gar nicht und wir waren auch, glaube ich, nicht die Einzige. Wir hatten damals ja schon Labels gehabt, wie ähnlich wie Bildstör und Turbine, die sich da auch mit reingebracht haben. Ich denke, weil viele dieselbe Erfahrung gemacht haben wie wir, Man muss sich spezialisieren auf einen Markt, den man selber irgendwie begreift, wo man weiß, wie der funktioniert. Also sprich, was interessiert die Käufer, wofür sind sie bereit, Geld auszugeben, und zwar gutes Geld. Weil wir ja gesehen haben mit den Hammer, mit der Preisgestaltung, damals hat es nicht funktioniert. Das hat uns ein riesen Loch in die Kasse gerissen, soweit, dass wir fast finanziell mit dem Rücken zur Wand gestanden haben. Und gesagt, das können wir so nicht mehr machen. Wir müssen es auf eine andere Basis bringen. Und eigentlich war der Aufhänger damals nicht die Galerie des Grauens, sondern ein Titel, den einer meiner Chefs gemacht hat. Das war so ein Traumprojekt von ihm, der blutige Seide. Das war der wirkliche Aufhänger, wo wir eben probiert haben, auch noch Leute zusammenzukriegen, die noch da sind. Der Thomas Reiner zum Beispiel, der ja da mitspielt in blutige Seide, der da interviewt wurde und wir ein Top-Master bekommen. Es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt für die Qualität die weltweit einzig vollständige Fassung. In Amerika teilweise geschnitten, in Australien, glaube ich, nur im Fernsehen so gelaufen. Also ganz genau weiß ich es nicht mehr, ist jetzt schon etwas länger her. Und da haben wir die Erfahrung, was die Leute natürlich genau das gesagt haben, was ich bei mir selber halt auch bemerkt habe. Naja, ich kaufe das jetzt nicht für 30 Euro, ja, bin ich denn blöd. In 2-3 Monaten kriege ich das für 20 und danach halt für 15 oder so, ja. Also die, genau das, was wir halt hier mit Hammer da miterlebt haben, hatten die natürlich uns dann auch wieder gesagt und haben gesagt, nee, wird nicht so kommen. Und es blieb halt, wir haben gesagt, nee, egal wie schlecht sich das verkauft, der Preis bleibt gleich. Und dieses Konzept haben wir gehalten. Und irgendwann war die Auflage dann doch weg. Und irgendwann stieg es halt der Preis auf eBay auf 200, 300 Euro für die Disc. Ob sie so verkauft wurde, kann ich jetzt nicht sagen. Aber sie wurde so angeboten. Und plötzlich haben die Leute gesagt, warte mal, ich soll jetzt 200 Euro für den Film zahlen? Ja, wo ist, gibt's denn keine Wiederauflage? Nee, gibt's nicht. Ist halt so. Ja, hättest halt zuschlagen können, als du gesagt hast, ich zahle aber nur 15 oder so. Jetzt musst du 300 für bezahlen. Und damit haben wir eigentlich irgendwie so den Grundstein gelegt, wo wir gesagt haben, so verfahren wir weiter, weil nur so können wir unser Geld wieder einspielen. Es ist tatsächlich so. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so sagen, wir wollen da die Fans abrippen oder so, sondern nur damit können wir sicherstellen, dass die Titel über Break-Even gehen. Und das haben wir dann natürlich weiterhin konzipiert in der Sache mit der Galerie, die Kaijus und jetzt natürlich seit neuestens die Hammers. Also es sind ja die drei großen Reihen, Galerie des Grauens, die Kaiju Filme und die Galerie.
Ja, bei der Galerie, da geht's mir so, ich bin halt ein Fan, der viel aus den USA gekauft hat, aber einer meiner Lieblingsfilme, The Brain von Planet Arrows, ja, gab's dafür irgendwie, ich glaube, 5 Euro mit noch Teenage Monster dazu und ihr verkauft das Ganze dann für 20 oder wenn ihr eine Blu-ray dabei habt, 25, aber ich muss sagen, die Augen des Satans, es war einfach genial, nun endlich John Agger mit deutschem Ton zu sehen. Und kriegt ihr oft solche Rückmeldungen, dass die Leute sich die Sachen noch doppelt und dreifach kaufen, weil sie von euch kommen?
Also zumindest in den Foren ja. Also was heißt doppelt und dreifach, aber halt eben natürlich, viele hatten sich schon die US-Auflagen geholt, weil ich meine, sie sind natürlich günstig. Man bekommt für 5 bis 10 Dollar teilweise 2-3 Filme auf einer Disc drauf, die aufgrund der Länge auch locker qualitativ da drauf passen. Die waren ja damals alle immer nur so zwischen 75 und 75 Minuten lang. Dann wurde es irgendwann mal, ging es dann auf 80 und 90, aber ne, also konnte man es unterkriegen. Aber die natürlich, ist einfach in Deutschland so, die deutsche Synchro ist nochmal ein riesen Ausschlaggeber, insbesondere weil natürlich von den 50ern an bis in die 80er rein man nur Top-Leute bei den Synchros hatte, nicht wie heute, wo also irgendwie jeder Wald- und Wiesensprecher genutzt wird, weil halt so viel synchronisiert werden muss, dass es gar nicht anders geht. Und dementsprechend sind die Synchros natürlich nochmal eine riesen Aufwertung. Die Diskussion ist immer da, dass die Leute sagen, aber muss es denn 20 kosten? Ja, leider es muss, weil in Amerika verkauft das Ding vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Mal. Die haben halt einfach einen weitaus größeren Markt. Bei uns halt eben bestenfalls zwischen 1.000 und 2.000 Mal. Also bei ein paar solchen Sachen geht es eher in die Tausender Richtung, wenn überhaupt. Und da muss halt dann ein Preis her, das halt wieder refinanziert. Ne?
Gut, du hast gerade davon gesprochen, dass die Filme sehr kurz waren. Und da kommen wir, denke ich, auf ein ganz spannendes Thema. Die liefen ja in den USA im Autokino auf einer Double Bill. Und nun gibt es aber einen deutschen Verleih, der hat das Ganze sehr kreativ für eine Einzelaufführung gemacht. Magst du dazu kurz was sagen? Weil das können wir auch auf diesen DVDs erleben, ne?
Genau, also viele Sachen, es war natürlich die Firma Mercator und der Herr Gauss, der das gemacht hat. ich muss gestehen, ich bin diese Auswahl der Filme kommt eher von meinem Chef, der sich da sehr gut auskennt damit und auch mit dem Herrn Gauss immer schon lang im Kontakt war und halt geguckt hat, was man bei ihm noch immer schief finden konnte. Also da war noch sehr viel Zeugs zu haben. Natürlich teilweise gespielte 35mm Kopien, aber es waren dann eben mehr da, sodass man aus verschiedenen Kopien auch ein schönes komplettes Master zusammenstellen konnte in vielen Fällen. Ja, ich meine, diese Art und Weise zum Beispiel, dann Filme, die eigentlich mit einem bestimmten Thema nichts zu tun haben, wie jetzt hier eben das Kabinett des Professor Bondi gab es ja, und dann gab es halt bei uns in der Galerie das Vermächtnis des Professor Bondi. Der Titel kam nur, weil halt der Herr Gauss ein Intro gedreht hat, in dem nochmal darauf Bezug genommen wurde. Und damit kann man natürlich eincashen, dass die Deutschen immer schon sehr kreativ waren, was die Titel anging und sich irgendwo dran gehängt haben. Kann man ja auch bei den Kaijus sehen, wo die ersten tatsächlich nochmal irgendwo so ein Frankenstein-Monster mal da und dort drin hatten, ein paar, weshalb man Frankenstein im Titel hatte und dann gesehen hat, es läuft. Also, naja, dann gibt's halt, ist irgendwo immer ein Frankenstein mit dabei, auch wenn nirgendwo eine Kreatur auftaucht, die dem irgendwie nahe kommt. Ja, also ich denke, diese Kombination einerseits natürlich, dass da Leute hingegangen sind, okay, 60, 65 Minuten reichen uns nicht, wir müssen hier in Deutschland 90 machen und drehen das nach und das teilweise mit echt super Schauspielern, wie wir ja jetzt hier hatten beim Planet der Toten Seelen, wo man eben den Herrn Naumann mit drin hat in einer kleinen Szene und diverse andere Leute, die als Synchronsprecher halt eben auftreten. Da war, wenn ich mich noch recht erinnere, der Synchronsprecher von Clint Eastwood ist mit dabei. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber kann man ja ganz einfach rausfinden. Und das heißt, man hat echt Top-Leute geholt, die dann da was nachdrehen, was überhaupt eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat und kriegt dann sogar noch, das ist ja bei Planet der Toten Seelen das super, dass der Originalschauspieler in Anführungszeichen sich mit dem deutschen Schauspieler unterhält, ja, per Telefon. Also eine Konversation, die es eigentlich gar nicht gibt, damit erstellt. Also richtig genial in meinen Augen.
Ja, ganz großes Kino. Und ihr sichert das eben für die Nachwelt, während sonst häufig so landesspezifische Sachen ja verloren gehen.
Das ist etwas, was ich sehr schade finde. Also gerade jetzt zum Beispiel, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber gestern habe ich mir Phantomkommando angesehen hier auf dem Festival. Und es ist leider so, sobald dann hier bei uns mal Auflagen von den amerikanischen Filmen kommen. Früher im Kino hatte man immer deutsche Titel, Sequenzen, deutsche Titel also per se, also Phantomkommando statt Commando. Aber jetzt, wenn die Blu-rays kommen, wird halt das amerikanische Master genutzt. Das finde ich irgendwie schade. Hat mich zum am meisten gestört natürlich bei Herr der Ringe, wo es ja noch im Kino tatsächlich so war. Also beim sehr neuen Film. Im Kino bekommt man einen deutschen Titel, also ja, Herr der Ringe zu sehen. Auf Blu-ray sieht man nur noch Lord of the Rings. Finde ich schade. Ja, ich meine, ist klar, das Ganze wird für komplett Europa gemacht. Da bleibt man bei einer Geschichte. Aber ich mag das halt, wenn man noch die deutschen Inserts und so hat.
Ihr seid ja inzwischen bei der Galerie in der dritten Ausgabe. Ihr habt ja euch bei der zweiten Ausgabe gab es viel Ärger von den Fans, da habt ihr eine reine DVD-Auflage gemacht und die meinten, ihr rippt sie auf, weil ihr dann Blu-rays nachschiebt. Aber ich aus meiner Wahrnehmung sage mal, dass eigentlich, als ihr die zweite Auflage, also zweite Galerie gebracht habt, war gar nicht klar, dass die Blu-ray doch so ein großes Ding wird, ne?
Das ist einer der Gründe, wobei man das schon so ganz leicht absehen konnte. Aber das Problem war ganz einfach, wir haben... Muss ich vielleicht anders anfangen. Wir versuchen eigentlich ein gewisses Kontinuität zu halten. Das heißt, wenn wir etwas als eine Reihe zum Beispiel mit DVDs starten, wie zum Beispiel auch die Kaijus, dann möchten wir es durchziehen, damit du im Regal eigentlich eine komplette Sache da stehen hast. So, das ist ein Gedanke, eine Art Motto, eine Philosophie. Das funktioniert natürlich nicht, weil die ganze Entertainment-Branche ist im Wandel. Also es kommen ja andauernd neue Medien raus und man muss gucken, wie das funktioniert. Zu dem Zeitpunkt der zweiten Galerie war das so, es gab zu den meisten Filmen das HD-Master noch nicht. Ich glaube, wir haben drei Stück neu veröffentlicht auf Blu-ray. Davon gab es maximal zu zwei hatten wir schon die HD-Master gehabt. Der Mann mit den Röntgenaugen zum Beispiel gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Jetzt das Ding mit zwei Blu-rays aufwerten, in Anführungszeichen, waren wir unsicher, weil wir halt eben auch extrem viele Leute haben, die sagen, mir langt die DVD, weil wir doch relativ gute Qualität auch darauf bieten. Und ich vorhin gerade die Diskussion hatte, dass es teilweise kontraproduktiv ist, die Filme so hochauflösend haben, weil du plötzlich die Tricks siehst. Ja, und dir wird die Illusion genommen. deswegen waren wir da noch so ein bisschen von Abstand genommen. Im Endeffekt kam dann aber natürlich mehr und mehr raus und wir haben dann überlegt, wie machen wir es, weil es wäre halt bei einer Box jetzt, wo klar ist, also wir haben ja sehr viele Titel von Sony drin, da gab es die HD Master, dass man das einfach nicht machen kann. Also das ist dann in dem Moment, wenn du sagst, okay, du bringst jetzt eine reine DVD-Box raus und nachher kannst du irgendwie mehr als die Hälfte nochmal auf Blu-ray bringen, das ist irgendwo, da habe ich dann auch gesagt, so lasst uns überlegen, wie wir es machen können, irgendwie, dass es für beide Seiten, für die Fans in Ordnung ist, aber auch für uns. Deswegen kosten die ja jetzt dann auch mehr, weil ja schließlich auch, ich meine, es ist zweimal Authoring für die DVD und für die Blu-ray, ja, wir müssen mehr Zeugs beiholen und so, also es ist ein bisschen schon umfangreicher und das muss sich natürlich dann auch im Preis widerspiegeln. Aber ich denke, damit haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, klar, das Blu-ray hatte sich noch nicht so durchgesetzt. Das hätte nicht für die großen Verkaufszahlen gesorgt. Also es wäre jetzt für ein paar Leute im Forum ein Kaufargument gewesen, aber für den Gros der Leute da draußen noch nicht. Aber in der Zeit zwischen der zweiten Box und der dritten Box kam die Blu-ray raus, also hat sie sich mehr durchgesetzt. Und ich denke, heutzutage ist es dann auch wirklich ein gutes Upgrade dafür, wo dann auch die Leute mehr kaufen.
Ja, damit sind wir in der Gegenwart gelandet. Und ihr habt bei der dritten Edition, da habt ihr ja einen Film gebracht, also gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Wenn man ganz ehrlich sein muss, ist der ein qualitativ zu hochwertig für die Galerie. Ich finde trotzdem toll, dass sie da reingebracht.
Planet der toten Seelen so genial?
Ja, du weißt natürlich, von welchem Film ich spreche, den, über den wir beide uns auch kennengelernt haben, über E-Mail. Ich spreche von
Der Fluch des Dämonen.
Genau. Und da muss ich dir sagen, ich finde das so großartig, dass ihr also auch mit den Fans frühzeitig in Kontakt tretet, dass man auch Bonusmaterial beisteuern kann. Ne? Das gefällt mir.
Das ist aber in dem Fall eigentlich jetzt eine Ausnahme gewesen, weil wir die Rechte hatten, aber noch nicht wussten, wie wir starten. Und ich mache eine Sache eigentlich ganz gerne, das ist eigentlich in dem Moment so eigens auf die Schulter klopfen, aber ich kündige gerne zu Weihnachten irgendwas Besonderes an. Und wir hatten halt nun mal die Sache, dass wir lange an dieser Box gearbeitet haben, um zu sehen, was können wir da reinbringen. Also es gibt ja jede Menge noch Klassiker aus den 50ern, aber man muss ja so eine gesunde Mischung da eben bringen. Also dass du hast Highlights und auch ein paar, die halt eben wie Planet der Toten Seelen eher so unter der C-Schiene fahren. Also die Mischung macht's. Und dass wir halt geguckt haben, was können wir da alles bringen. Und das hat halt schon gedauert. Und natürlich hat auch als wir Fluch des Dämonen dann schon hatten, war noch nicht die komplette Box fertig, also die Zusammenstellung. Aber ich habe gesagt, okay, das ist sowas Schönes zu Weihnachten, um das anzukündigen, weil das ist einfach ein absoluter Traumtitel. Und dann habe ich gesagt, mache ich das, und dadurch war da natürlich genug Zeit. Das klappt nicht immer, zumal ich halt eben ungern aus grundeigener Erfahrung Sachen zu früh ankündige, weil dann die Leute kommen ja, ihr veröffentlicht ja nicht. Ihr kündigt nur an und veröffentlicht nicht. Und das habe ich mir jetzt dann eben geschenkt und gesagt, wenn ich was ankündige, dann ist es auch innerhalb der nächsten 2-3 Monaten draußen, weil dann ist klar, wir haben alles da, es steht alles und dann kommt es auch. Und klar, es gibt immer noch mal Ausnahmen dabei, wo wieder was hinten überfällt, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich unsere Termine fast grundsätzlich gehalten und das ist dann schon wichtig dabei. Also das war jetzt bei Fluch des Dämonen eine sehr positive Ausnahme, dass man halt, dass die Leute dazukommen konnten, wobei du mehr oder weniger jetzt mal abgesehen von unseren typischen Helfern, einer der wenigen waren, die jetzt da noch was beitragen konnten, weil es ist jetzt auch nicht so, dass es auf dem deutschen Markt so viel gibt zu dem Film. Er ist ja nur im Fernsehen gelaufen, leider.
Ja, aber vielen Dank. Also es hat Spaß gemacht, so ein ganz klein bisschen an der DVD beteiligt gewesen zu sein. Gut, Ivo, wir saßen hier jetzt zum Ende des Cinestrange, der 5. Cinestrange. Ich hoffe, wir sehen uns auf der 6. Cinestrange und wer weiß, vielleicht auch auf dem Internationalen Filmfest Braunschweig im November.
Ja, das kann alles in dem Moment hinhauen. Also da wäre ich wieder mal gerne. Auf jeden Fall auf dem Cinestrange bin ich wieder mit dabei. Das hat super Spaß gemacht. Danke dir fürs Interview.
Alles klar, danke und gute Heimfahrt, Ivo.
Danke.